SWR aktuell Infodate am Abend.
Mit Constanze Schirrer und einem historischen Urteil in einem möglicherweise historischen Prozess. Der Bundesgerichtshof hatte grundsätzlich darüber zu entscheiden, ob auch eine Sekretärin in einem Konzentrationslager der Nazis Gehilfin beim tausendfachen Massenmord gewesen sein kann. Ja, sagen die Richter vom Bundesgerichtshof, der heute vielleicht das letzte Urteil in einem KZ-Verfahren in Deutschland gesprochen hat. Worum es im Einzelnen ging, erklärt Max Bauer aus unserer Karlsruher Redaktion recht.
Die heute 99-jährige KZ-Sekretärin Irmgard Furchner ist der Beihilfe zum Mord in über 10.000 Fällen schuldig. So auch das Landgericht Itzehoe in der ersten Instanz. Irmgard Furchner habe als Sekretärin im KZ Stutthof die Massenmorde im Lager gefördert und damit Beihilfe zum Massenmord begangen, so das Landgericht. Irmgard Furchner hatte das Urteil nicht akzeptiert, ihr Verteidiger hatte Freispruch beantragt. Seine Mandantin sei nicht mit SS-Wachmännern in den Vernichtungslagern der Nazis vergleichbar. Der BGH ist dem heute nicht gefolgt. Irmgard Furchner habe eng mit dem Lagerkommandanten von Stutthof zusammengearbeitet und ihn bei seinen Mordtaten unterstützt. Bei der Verkündung bemerkte die Vorsitzende des 5. Strafsenats, dass sich mancher frage, ob über 80 Jahre nach dem Holocaust die Taten der KZ-Sekretärin überhaupt noch verfolgt werden sollten. Aber das Gesetz sei ganz klar. Mord verjährt nicht.
Und deshalb ist das Urteil vom Landgericht Itzehoe rechtskräftig. Und das hatte die ehemalige Sekretärin zu einer 2-jährigen Jugendstrafe auf Bewährung verurteilt. Jugendstrafe, weil Irmgard F. zum Tatzeitpunkt 18 und 19 Jahre alt war. Die Nazis haben im KZ Stutthof mehr als 60.000 Menschen umgebracht. Nach dem Urteil hat SWR aktuell mit Florian Azoulay gesprochen, der Chefin der Arolsen-Archive, früher bekannt als Internationaler Suchdienst in Bad Arolsen in Hessen. Ein internationales Zentrum über NS-Verfolgung, das mit dem weltweit größten Archiv zu den Opfern und Überlebenden des Nationalsozialismus aufwarten kann. Und Florian Azoulay sagte in SWR aktuell:
Ich glaube, dass für uns als demokratische Gesellschaft dieses Urteil maßgeblich ist. Es ist entscheidend, dass Menschen, die in diesem System beteiligt waren, zur Rechenschaft gezogen werden und egal in welcher Position sie waren. Zu lange wurde weggeschaut und die Vergangenheit wurde nicht richtig aufgearbeitet, wie wir wissen. Und diese breite Berichterstattung hat uns allen die Möglichkeit gegeben, uns nochmal darüber zu informieren, was damals passiert ist, aber auch insbesondere den Fokus darauf zu legen, was mit der Rolle der vielen Menschen, die nicht die Haupttäter waren, aber trotzdem mitgewirkt haben.
Florian Azoulay zu einem historischen Urteil vom Bundesgerichtshof heute. Mit einem symbolischen Spatenstich hat heute der Bau der ersten Chipfabrik des taiwanesischen Halbleiterkonzerns TSMC begonnen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte bei der Veranstaltung in Dresden, damit komme der größte Mikrochip-Hersteller der Welt nach Europa. Die Produktion in dem Werk soll 2027 beginnen. Hauptsächlich sollen Chips für die Autoindustrie hergestellt werden. Die Fabrik soll etwa 10 Milliarden Euro kosten. Der Bund will den Bau mit rund 5 Milliarden Euro fördern. Ungarn hatte bis gestern Zeit, eine Antwort an die EU zu schicken. Auf die Frage nämlich, warum die Regierung Menschen aus Russland und Belarus unkompliziert einreisen lässt. Indes aus Budapest kam bis heute keine Antwort. Thomas Spickhofen.
Seit Anfang Juli gilt für Einreisende aus diesen beiden Ländern, dass sie relativ leicht nach Ungarn kommen können. Die Regierung in Budapest hatte dies eher beiläufig und 3 Wochen später mitgeteilt. Die Kommission in Brüssel war eigenen Angaben zufolge vorab nicht informiert, geschweige denn einbezogen worden. Ungarn gehört zum Schengen-Raum, das heißt, wer einmal eingereist ist, kann sich im Prinzip weitgehend frei innerhalb dieses Raums bewegen. Ungarn sei aber auf jeden Fall an die Regeln zur Einreise in den Schengen-Raum gebunden, sagte die Sprecherin. Es müsse nicht nur ein Visum oder eine gültige Aufenthaltsberechtigung vorliegen, sondern dazu gehöre auch ein Sicherheitscheck im Schengen-Informationssystem. Die Kommission erinnert noch einmal ausdrücklich daran, dass Russland als Sicherheitsbedrohung gesehen wird.
Der Wald kränkelt bekanntlich. Nur jeder 5. Baum ist rundum gesund. Deshalb beabsichtigt die Politik, zu seiner Genesung beizutragen, vor allem im Hinblick auf den Klimawandel. Zu diesem Zweck will das Bundeslandwirtschaftsministerium das fast 50 Jahre alte Bundeswaldgesetz reformieren. Dabei geht es zum Beispiel um eine gute Mischung von Baumsorten. Dagmar Pepping.
Welche Baumarten bei Neuaufforstungen gepflanzt werden müssen, schreibt der Gesetzentwurf jedoch nicht vor. Die Länder sollen entscheiden, welche Baumarten vor Ort als standortgerecht gelten. Eine künftig bundesweit einheitliche Regelung soll es dagegen bei Kahlschlag geben. Wer mehr als einen Hektar Wald roden will, benötigt dafür die Genehmigung der Behörden. Verstöße dagegen bleiben eine Ordnungswidrigkeit. Ebenfalls geplant, private Waldbesitzer sollen wie gewohnt ihr Holz im heimischen Ofen oder Kamin nutzen können. Wanderer, Radfahrer und Reiter müssen ebenfalls keine neuen Regelungen befürchten.
Maria Branjas ist tot. Den Namen kennt man eher nicht, ihren Titel schon eher. Ältester Mensch der Welt. Maria Branjas wurde 117 Jahre alt. Sie lebte seit rund 20 Jahren in einem Seniorenheim in Spanien bei guter Gesundheit. Ihre Familie sagt, die Uroma sei nie im Krankenhaus gewesen, habe sich nie auch nur einen Knochen gebrochen und mit 113 Jahren zudem eine Corona-Infektion überstanden. Zuletzt sei es allerdings mit dem Hören und Sehen ein bisschen schwierig gewesen und jetzt sei Maria Branjas friedlich im Schlaf gestorben. Nicht ohne die Botschaft zu hinterlassen, man möge nicht um sie weinen. Tränen könne sie nicht leiden.
Fokus Südwest.
Gewaltfreie Kommunikation kann gegebenenfalls helfen, wenn man sich einem, sagen wir, aggressiven Schläger gegenüber sieht. Der Landesfeuerwehrverband und die Volkshochschulen in Rheinland-Pfalz wollen Feuerwehrleute deshalb entsprechend schulen. Vor dem Hintergrund, dass Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten immer öfter angegriffen werden. Heike Löser mit Einzelheiten zu dem Projekt.
Die neuen Schulungen bei den Feuerwehren im Land sollen dabei helfen, solche Angriffe zu verhindern. Da geht es darum, das gegenseitige Verständnis und die Kommunikation zu verbessern. Vor allem in kritischen Einsatzsituationen ist das wichtig, sagt der Landesfeuerwehrverband. Die Feuerwehrleute lernen, wie sie am besten mit aufgewühlten oder sogar sehr aggressiven Menschen umgehen und was sie machen können, um die Situation zu entschärfen. Ab Frühjahr kommenden Jahres gibt es dazu erste landesweite Workshops bei den Feuerwehren. Geschult wird von einem Dozenten der VHS, der auch dort solche Kurse anbietet.
Weniger Weinanbau in Rheinland-Pfalz. Undenkbar eigentlich. Aber die Landesregierung rechnet genau damit. Die Freien Wähler hatten eine entsprechende Anfrage gestellt. Christian Buttgereit berichtet.
In der Antwort des für Weinbau zuständigen Wirtschaftsministeriums heißt es, Flächenrückgänge seien vor allem dort zu erwarten, wo Wein nicht mehr kostendeckend produziert werden könne. Das dürften vor allem die Steillagen an Mittelrhein und Mosel sein. Trotz der kostenintensiven Bewirtschaftung hätten aber Landes- und EU-Programme dazu beigetragen, dass die Winzer am Mittelrhein bisher nur wenige Steillagen aufgegeben hätten. Um möglichst viele Flächen weiterhin bewirtschaften zu können, sollen neue Technologien zum Einsatz kommen. Als Beispiel werden Drohnen genannt, die Spritzmittel ausbringen.
Nichts geht mehr zwischen Diesenhofen und dem schweizerischen Stein am Rhein am Bodensee. Eine Rinne ist verstopft, eine Fahrrinne. Kein Schiff kommt mehr durch, weil jede Menge Muscheln, Steine und Sand die Rinne verstopfen. Das Wasser müsste an dieser Stelle mindestens 1,70 Meter tief sein, kommt aber gerade mal auf rund 70 Zentimeter. So etwas sei in den letzten 20 Jahren nicht vorgekommen, sagen die Behörden. Und wie und wann die Rinne gesäubert wird, das ist derzeit noch unklar.
Und dann war da noch
der deutsche Nachtisch und Herr Peter Peter, ein Journalist. Herr Peter Peter hat mehrere Bücher über Kulinarik geschrieben und jetzt hat er festgestellt, dass wir heute zum Nachtisch ganz andere Dinge auf den Tisch bekommen, als es ehedem der Fall war und dass der gute alte Nachtisch verschwunden ist. Früher gab's Apfelmus und Pudding, heute gibt's Amarettini, Schaum und Passionsfruchttriffel. Oder es gibt Apfelmus, das Apfelschaum heißt. Beim Dessert, sagt Herr Peter Peter, habe sich in der deutschen Küche enorm viel geändert. Kennen wir. So ein Nachtischteller muss heute nachgeradezu studiert werden. Es findet sich in der Regel ein Klecks Basilikum-Minz-Sorbet, ein cremig-schaumiger Löffel irgendetwas, eine Trilogie von der Schokolade, ein Hauch von Rosé als Macaron. Kunstvoll angerichtet vom hauseigenen Patissier. Und dann kommt in der hauseigenen Manufaktur zum Schluss auch grundsätzlich der Praktikant zum Einsatz. Der muss ein paar Brombeeren auf den Teller werfen, kreuz und quer grünen Sirup verspritzen und hauchzarte Blättchen vom Gold über die Kreation streuen. Fertig. Herr Peter Peter sagt, vor allem Frauen liebten solche Dessertvariationen. Ich weiß nicht, ich mag gerne arme Ritter. Gibt's aber nicht mehr. Heißen heute French Toast.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.